Impuls Spezial.
Worldwide Binging. Wie Serien das Image von Ländern formen.
Ja, woran merkt man, dass ein Trend wirklich massentauglich geworden ist, dass er in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, wenn er auch von den Allerschlimmsten aufgegriffen wird? Ja, das hier ist tatsächlich DJ Ötzi, noch mal ein bisschen lauter vielleicht. Ja, mit seiner ganz persönlichen Coverversion von Bella Ciao, eigentlich ein altes italienisches Partisanen-Volkslied. Aber wenn man sich das Musikvideo von DJ Ötzi anguckt, sieht man natürlich nicht nur den drolligen Österreicher herumhoppeln, sondern auch eine Menge Statisten mit Masken und roten Overalls. Und die hat sich nicht DJ Ötzi ausgedacht, die kommen aus einer Serie. If I stay with you, if I'm choosing. Dahinter steckt Haus des Geldes, wahrscheinlich die Serie 2018, ein Phänomen wie in den letzten Jahren vielleicht Stranger Things oder Game of Thrones. Und das Besondere an der Serie ist aber nicht, dass sie auf Netflix läuft, das sind wir mittlerweile gewöhnt, es ist, dass sie aus Spanien kommt. Den einen oder anderen Hit mal beiseite gestellt. Normalerweise kriegen wir unsere größten Serien doch eigentlich nur aus den USA, eventuell mal aus Großbritannien. Aber doch in der Regel auf Englisch. Wir wollen uns den Trend des neuen globalen Glotzens mal angucken. Puls-Reporter Gregor Schmalzried. Was ist denn anders, wenn wir auf einmal auch Serien aus anderen Ländern kriegen?
Ja, erstmal müssen sich die ganzen O-Ton-Nerds unter uns wieder dran gewöhnen, auch mal Serien auf Deutsch zu gucken. Spanisch ist für die meisten dann doch nicht ganz so leicht wie Englisch. Aber vor allem, wir werden als Zuschauer auch ein Stück herausgefordert. Weil Serien auch internationaler sind, als sie es je waren, sehen wir mal endlich was Neues. New York haben wir jetzt schon 200 Mal angeguckt in den diversesten Facetten, aber Madrid oder Hessen eben noch nicht.
Echt, Hessen auch?
Ja, also tatsächlich sind wir schon so weit gekommen im internationalen Serienbiss, ja. Dazu später mehr. Aber deswegen habe ich mich gefragt, was verändert sich denn genau in der Serienwelt gerade und wie verändern wir als Zuschauer uns dadurch mit? Es verrät uns auch viel darüber, wie wir andere Länder wahrnehmen. Also sowohl aus deutscher Sicht andere, aber genauso werden auch dank Netflix, dank dem Internet, immer mehr deutsche Serien im Ausland geguckt. Und das ist natürlich auch ein Weg, um das eigene Land mal neu kennenzulernen.
Und damit hallo und herzlich willkommen zum Puls-Spezial Worldwide Binging, wie Serien das Image von Ländern formen. Ich bin Christina Wolf und wir werfen heute einen Blick auf unsere schöne neue globale Serienlandschaft. Aber da gab es ja schon mal eine deutsche Serie Prä-Internet und Streamingdienst, die Krimiserie Derrick mit Horst Tapper, der mit den tiefen Augenringen. Das war ein riesengroßer internationaler Erfolg. Das kennt jeder und ich schwöre es beim Leben meiner Mutter. Ich wurde in Island schon darauf angesprochen, dass Derrick so eine geile Serie ist.
Gut, aber es gibt nicht allzu viele Serien, die man in Island kennt, schätze ich. Jetzt gibt es hoffentlich allmählich mehr Beispiele für deutsche Serien, die es auch ein bisschen außerhalb unserer Grenzen zu was bringen. Allen voran die erste deutsche Netflix-Serie Dark. Eine ziemlich düstere, Thriller-Mystery-Serie.
Schon vor Wochen ist in der Kleinstadt Winden ein 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden. Und nun alarmiert ein weiterer Vermisstenfall die Bürger der Stadt.
Ja, es geht darum, dass in einer kleinen Stadt ein Junge verschwindet und dadurch alle möglichen Geheimnisse ans Licht kommen, die die Familien im Dorf immer verheimlicht haben. Irgendwann spielt das Ganze sogar in mehr als einer Zeitebene.
Richtig, da waren ja auch vor einem Jahr überall Plakate dafür. Da war, ich glaube, was Gelbes, also jemand gelb gekleidetes und vor allem viel Wald.
Schöne gelbe Öljacke, ganz genau, und dunkler, gruseliger Wald. Die zweite Staffel wird gerade gedreht, vermutlich wieder im Wald in Hessen. Da spielt das Ganze nämlich in einer fiktionalen Kleinstadt. Und tatsächlich ist all dieses Zeug auch außerhalb von Deutschland ein ziemlicher Hit. Netflix hat vor einer Weile die Daten rausgegeben, haben gesagt, 9 von 10 Dark-Guckern kommen nicht aus Deutschland. Mit einer davon habe ich geredet, sie heißt Kristen, kommt aus Orange County in Kalifornien, also ungefähr das Gegenteil von einem dunklen, nassen Wald. Und sie ist nicht irgendein Fan, sie ist ein richtiger Nerd.
I've lost track, I believe I'm on my 6th viewing.
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich schaue Dark jetzt zum 6. Mal. Ich bin komplett besessen davon. Am meisten liebe ich an der Serie, dass sie mich dazu gebracht hat, mich eingehender mit den Themen darin zu beschäftigen.
Was sind denn die ganzen Subjects?
Ja, einmal sind das halt die Sachen, um die sich die Serie plotmäßig dreht. Physik, Zeitreisen, sowas. Aber das Schöne finde ich, es sind auch ein paar absurdere Dinge dabei. Zum Beispiel gibt es in der Serie einen Plotpunkt über Ryder heißt jetzt Twix. Also nicht nur Wegwerf-Gag, sondern tatsächlich eine Szene, in der ein alter Schokoriegel eine Plotmechanik vorantreibt. Und das ist natürlich für jemanden, der diesen Spruch nicht kennt, beziehungsweise nicht weiß, was es damit auf sich hat, eine ganz andere Erfahrung. War Kristen auch erstmal nicht klar.
Ja, der Ryder-Riegel. Davon hatte ich keine Ahnung. Ich kenne natürlich nur Twix.
Also Dark hat tatsächlich eine Amerikanerin aufgeklärt über deutsche Schokoriegel-Verpackungsgeschichte. Auch eine Leistung. Aber auch sonst gibt es alle möglichen Unterschiede zwischen den Ländern Deutschland und den USA, die Kristen da ins Auge gesprungen sind.
A couple of scenes that stood out to me were one.
Ein paar Sachen sind mir aufgefallen. Einmal, dass die ganzen Jugendlichen mit 16 oder 17 noch mit ihren Fahrrädern überall hinfahren. Ich komme aus Orange County. Klar gibt's hier eine Menge Geld, aber sobald du in die Highschool kommst, fährst du entweder mit dem Auto oder sitzt mit dem Auto deiner Freunde. Keiner fährt hier noch Fahrrad.
You're not really riding a bicycle anymore.
Das muss man natürlich jemandem aus den USA erklären, ist völlig klar, dass man in Deutschland erst ab 18 Auto fahren darf und dass es schon so ein bisschen den kulturellen Unterschied gibt, dass man hier gerade in einem kleinen Dorf nicht mit einem SUV rumfährt, sondern mit einem Fahrrad.
Das fand ich auch super spannend, wegen solchen Sachen, auf die ich vorher erstmal gar nicht gekommen wäre, mit Kristen zu reden. Man hat ein bisschen erfahren, wie Deutschland stereotyp im Ausland gesehen wird und da geht es nicht nur um Fahrräder.
Mir ist klar, dass das ein Klischee ist, aber es gibt schon den Gedanken, dass Deutsche eben etwas ernster sind. Und die ganze düstere Stimmung und das schlechte Wetter, der Regen, all das fühlt sich für mich deutsch an. Das ist vielleicht ein bisschen naiv, ich weiß, auch bei euch kommt die Sonne mal raus. Aber für mich war es einfach ein Kontrast zu meinem amerikanischen Leben.
So, you know, that was just a contrast for me.
Deutschland ist also für Kristen einfach typisch düster und ernst. Sollte uns eigentlich nicht wundern. Man muss nur dran denken, die erfolgreichste deutsche Band weltweit ist Rammstein. Das war Kristen aus Kalifornien über Dark, eine deutsche Netflix-Serie, die auch in den USA ziemlich erfolgreich ist. Und bewusst oder nicht, so ein bisschen ein Seriendiplomat ist, denn mit Dark lernen Zuschauer weltweit ganz nebenbei ein Stück düsterer, dunkler deutscher Kultur kennen.
Gestern, heute Morgen folgen nicht aufeinander. Sie sind in einem ewigen Kreis miteinander verbunden.
Alles ist genauso wie vor 33 Jahren. Alles wiederholt sich.
Dark, eine deutsche Netflix-Serie, die ja auch in den USA und anderen Teilen der Welt ziemlich erfolgreich ist. Die Amerikanerin Kristen, haben wir ja eben gehört, die findet die irre unamerikanisch. Aber Gregor, ist Dark denn überhaupt typisch deutsch? Wie landestypisch darf eine Serie denn sein, wenn sie weltweit funktionieren soll? Oder dachte man sich beim Schreiben des Drehbuchs vielleicht nicht auch mal so, hey, ich will die ganzen internationalen Zuschauer nicht vergraulen, also jetzt vielleicht nicht ultra viele Referenzen über Sonntags Tatort gucken oder so, das versteht ja keiner.
Ich glaube tatsächlich im Gegenteil. Dark ist, wenn auch tatortlos, eine ziemlich spezifisch deutsche Serie. Zwar hat eine amerikanische Firma das Ganze in Auftrag gegeben, Netflix, geschrieben, wurde sie aber dann doch von Deutschen, genauso was Regie und Produktion angeht. Ich wollte aber auch wissen, wie das geplant war von der Seite von Netflix. Deswegen habe ich mit Kelly Lügenbiel geredet. Die ist Produzentin bei Netflix und für internationale Serien zuständig.
Die Autoren Bo und Janke hatten eine eigene Vision und die hatte viel mit ihren eigenen Kindheiten zu tun. Also diese Flashbacks in die 80er fühlen sich wirklich authentisch an. Aber ich glaube auch, die Stimmung und die Atmosphäre der Geschichte, all das könnte nur in Deutschland passieren.
Ich finde, wenn man die Serie guckt, dann merkt man das auch. Ein Teil davon spielt, wie sie gesagt hat, in den 80ern. Und da ist die Angst vor der Atomkraft nach Tschernobyl ein super wichtiges Thema. Für die Amis ist das natürlich sowohl geografisch als auch kulturell eine komplett entfernte Kiste, aber wie damit umgegangen wird, ist, finde ich, schon sehr typisch deutsch. Es gibt in der Serie ein Atomkraftwerk, das steht am Rande der Stadt, ist wie das Spukhaus in Ees, so ein Element der Unruhe, wo immer alle hinfahren. Also was das angeht, versteckt die Serie ihre Deutschheit nicht. Und für Kelly Lügenbiel ist vielleicht das gerade der Vorteil, das gerade einer der Gründe, warum so viele Leute gerne Dark gucken.
Bei unseren internationalen Serien konzentrieren wir uns erst einmal auf das Publikum vor Ort. Aber wir haben gemerkt, je spezieller und lokaler wir die Stories machen, desto universeller und globaler werden sie. Wir wollen nicht, dass unsere Serien verwässern und etwas für alle haben. Wir bringen unsere Serienmacher dazu, möglichst spezifisch zu werden. Und da finden wir dann die echten Schätze.
Das heißt, man guckt vielleicht gerne Serie aus einem anderen Land, weil sie einem was Neues bietet.
Genau, ich glaube, das muss man sich ein bisschen wie Genres vorstellen. Und wir haben einfach mittlerweile so viele Serien, wir haben alle wichtigen Genres allmählich genug durch. Es gibt halt nur noch mehr Science-Fiction oder noch mehr Krimi und so weiter. Und deswegen sucht jeder so seinen neuen Twist auf die Sachen. Und da ist ein neues Setting natürlich eine super Möglichkeit, eine spannende Geschichte zu erzählen und gleich einen direkt neuen Look dafür zu haben. Deswegen haben Netflix, Amazon und Co. jetzt also das Problem, dass es zu viel Content gibt und das macht es schwerer, was Neues zu machen. Gleichzeitig haben sie sich dieses Problem ja selber herbeigeschafft, weil sie ja selber Serien am Fließband produzieren. Also ist ein guter Weg, internationaler werden.
Ich glaube, internationale und englischsprachige Zuschauer hätten sich schon immer über Geschichten aus anderen Ländern gefreut. Man kam halt nur nicht so leicht an die ran. Jetzt schon Amerikaner eine Science-Fiction-Serie aus Brasilien oder einen deutschen Thriller wie Dark oder eine dänische Dystopie wie The Rain. Und das gefällt ihnen genauso gut wie eine englischsprachige Serie. Eine tolle Geschichte ist eine tolle Geschichte, egal wo sie herkommt.
Sagt Kelly Lugenbiel, die sich für Netflix um internationale Produktionen kümmert. Man kann Serien also auch kulturell sehr spezifisch machen und damit trotzdem authentisch und weltweit erfolgreich sein.
Trotzdem feiern ja nicht alle weltweit gute Zeiten, schlechte Zeiten, was eigentlich traurig ist. Aber dazu an anderer Stelle mehr. Was muss eine Show mitbringen, um so durchzustarten wie jetzt zum Beispiel Dark aus Deutschland?
Da kommt unser nächster Ansprechpartner ins Spiel. Das ist Oliver Berben, Film- und Serienproduzent und Vorstand bei der Constantin Film. Der hat gerade eine ganze Menge neue Serienprojekte am Laufen. Aber ob die international gedacht sind, darüber wollte er gar nicht reden.
Sie stellen nicht eine globale Serie her, sie stellen eine lokale Serie her, die hoffentlich auch den Anklang woanders findet. Das ist schon schwer genug, die Menschen in seinem eigenen Land für etwas zu begeistern. Und das ist eine extrem gute Grundvoraussetzung, wenn sie das tun, dass sowas dann wachsen kann. Aber erstmal macht es sehr viel Sinn, wenn sie für ein bestimmtes Publikum, für eine Zielgruppe, die sie im Kopf haben, etwas realisieren, eine Idee realisieren, in der Hoffnung, dass das dann überschwappt und größer wird.
Also ich verstehe, Produzent Oliver Berben sagt, weltweiten Erfolg kann man nicht planen.
Genau, und vor allem sagt er auch, viele Serien, die international erfolgreich waren, sind das irgendwie versehentlich geworden. Die sind einfach eines Morgens aufgewacht und zack, Welthit. Breaking Bad zum Beispiel.
Es gibt ein schönes Beispiel einer Serie, die in Albuquerque spielt, wo kein Mensch jemals von erwartet hätte, dass das plötzlich die ganze Welt interessiert. Noch dazu mit einer Thematik, die überhaupt nicht leicht zu konsumieren ist. Es zeigt aber, dass einzig und allein das Interesse an einem oder mehreren Charakteren in der Serie eigentlich dazu führt, dass Menschen auf der ganzen Welt was gucken.
Ja, da hat er schon recht, der Herr Berben. Ne? Also so gefällig ist Breaking Bad tatsächlich nicht gewesen. Also klar, Krebs, Drogen und so weiter, relativ unsympathische Charaktere, dann auch noch Giftanschlag auf ein Kind und so. Das ist gar nicht mal so nett, keine einfache Kost. Aber trotzdem, es klingt ja schon fast ein bisschen idealistisch, oder? Die Einstellung, dass die besten Sachen, die finden schon automatisch ihr Publikum. Das Gute setzt sich durch. Aber der Zuschauer muss ja erstmal wissen, dass die Serie überhaupt existiert. Also ich, ja. Ich erinnere mich ja noch, so alt bin ich, wie man sich quasi auf dem Uni-Schulhof, Campus heißt es dann, die Breaking Bad DVDs so ausgeliehen hat. Zum Anfassen, so, weißt du, da gab es noch gar kein Streaming.
Ich hatte ein Buffy-Box-Set, was sehr gut angekommen ist damals bei einem Date.
Wow, meine Güte. Gut, dass wir uns damals nicht gekannt haben. Ich wäre in den Knast gekommen. So, aber jetzt zurück zu Streaming oder nicht. Heute mit Netflix und anderen Streaming-Anbietern ist es ja schon leichter, sich also an die Sachen ranzukommen.
Genau, aber wenn wir über Europa reden, finden trotzdem viele, dass europäischer Content immer noch ein bisschen unterrepräsentiert ist. Klar, wir reden hier ja auch über tolle neue deutsche und spanische Serien später, aber das meiste, was wir gucken und was Netflix und Amazon und so weiter anbieten, kommt halt immer noch aus den USA. Die EU macht deswegen das, was sie bei sowas gerne macht, nämlich eine Regelung durchbringen.
Eine Quote.
Eine Quote, nach der müssen Streamer 30% ihres Contents aus Europa haben. Die Frage ist, kann das helfen? Oliver Berben findet,
ich halte von Quotenregelungen gar nichts. Das hat ja Frankreich über viele Jahre auch im Kino gemacht und so weiter. Schön, es hat auch dem Markt sicherlich geholfen, aber es verfälscht den Markt auch. Ich bin schon der Meinung, dass die beste kreative Idee gewinnen sollte und nicht eine Quotierung durch irgendwelche Ländervorgaben.
Wir brauchen gute europäische Serien, keine Quotenregeln, sagt Produzent Oliver Berben. Dann klappt das auch mit den Welthits.
Schöner neuer Streaming-Welt sei Dank. Wir picken uns überall raus, was wir sehen wollen, egal was so im ollen Fernsehen läuft.
Deswegen ist das auch streng genommen eigentlich keine TV-Serienwelt mehr, weil TV-Serien finden eben immer mehr im Web statt. Da ist Netflix klar immer noch der größte Anbieter, aber immer mehr steigen ein. Amazon natürlich schon seit einer Weile, Sky, und in den USA hat mittlerweile jeder poplige TV-Sender seinen eigenen Streaming-Service mit exklusivem Content. Jetzt will Disney einsteigen, hat 5000 Marvel-Serien am Produzieren, Apple macht was mit Steven Spielberg, die wollen alle was von dem Kuchen. Ich glaube, das wird noch ziemlich eng.
Serien sind gerade ein Riesengeschäft, aber da würde ich jetzt sagen, ist das wirklich erst seit kurzem so? Also ich meine, Streaming ist jetzt keine Erfindung, die vor 2 Tagen angefangen hat.
Ja, darüber habe ich mit Gerhard Meyer gesprochen. Das ist einer der Gründer des Seriencamps, ein Serienfestival in München, das uns jedes Jahr neue Serien aus der ganzen Welt zeigt, auch für uns Normalos. Und Branchenkenner Gerhard vom Seriencamp sagt, es verändert sich tatsächlich in den letzten Jahren sehr viel. Dieses Geschäft mit den Serien, das ist immer mehr in Bewegung.
Wir haben angefangen mit Seriencamp Conference, das erste Mal vorzubereiten vor 5 Jahren. Den Zustand der Branche europaweit, den wir damals gesehen haben, hat sich ziemlich stark verändert. Also der Wandel geht sehr rapide, aber ich glaube, dass die Streamer, die wir jetzt wahrnehmen, das am besten ausnutzen und umwandeln und so umwandeln, dass das Publikum was davon merkt und dass das Publikum Serien sehen kann, die es vor 3, 4, 5 Jahren noch sehr viel schwieriger gesehen hätte oder zu Gesicht bekommen hätte.
Also cool, dass es diese Serien gibt, aber das geht natürlich auch nur, wenn man das richtige Talent dafür anheuern kann, die besten Leute, die diese Serien machen. Das ist meine nächste Frage. Was können die Streamer, also sowas wie Amazon und Netflix, den Serienmachern denn bieten?
Gute Frage. Ich glaube, das ist sehr komplex und das hängt auch sehr von dem einzelnen Streamer ab. Ich glaube, zum einen ist es natürlich Reichweite. Wir kriegen das von vielen Produktionen mit, die Deals mit Amazon und Netflix machen, aus dem Grund heraus, um bekannt zu werden, um gesehen zu werden. Wir sehen auch Leute, die das machen, weil sie dort Freiheiten haben, die sie nirgends anders haben können.
Das heißt also, man kann machen, was man will. Also man kann die Serie so gestalten, wie man möchte und muss sich nicht von 100 Redakteuren reinquatschen lassen.
Zumindest vielleicht nur noch von 50. Also es ist einfach ein bisschen einfacher geworden. Zum Beispiel im klassischen Fernsehformat musst du ja immer aufpassen, dass du deine Cliffhanger drin hast, weil irgendwann die Werbung laufen muss. Ja. Auf Netflix gibt es keine Werbung, macht das Ganze natürlich einfacher. Aber natürlich, die Streamer bieten auch einfach die richtige Marketingmaschine. Irgendwas online zum Hit zu machen, ist heute viel einfacher geworden und deswegen wollen das jetzt alle und manchmal klappt's. Bei Haus des Geldes zum Beispiel oder La Casa de Papel. Seriennerd Gerhard Meyer sagt natürlich den Originaltitel.
Meine Meinung dazu und viele von den Beobachtungen, die ich jetzt dazu gemacht habe, ist, dass Casa de Papel vor allem deshalb ein Erfolg geworden ist, weil das auf eine ganz bestimmte Art gepusht wurde über den Streaming-Service Netflix. Wenn man sich anschaut, die erste Folge lief noch unter weitgehend Ausschluss der Öffentlichkeit. Das wurde schon sehr dezidiert, hat den Anschein von Netflix so aufgebaut, um das zu werden, was es geworden ist.
Eine Serie aufbauen und genau den richtigen Leuten zuspielen, das ist Netflix' große Stärke. Die wissen schließlich ganz genau, was wir gucken und wissen deswegen auch ziemlich gut, was wir gucken wollen. Die können dann die Serie den Leuten, die sich dafür interessieren, entsprechend riesig vorschlagen, zum Beispiel auf die Startseite packen. Das kann Netflix auch deswegen so gut, weil sie sich besser als irgendjemand sonst mit den ganzen verschiedenen Geschmacksnischen auskennen, die es so gibt.
Also Nische kann alles sein. Ich meine, dieses, dass Netflix mit knapp, 80.000 Genres arbeitet, die eigentlich ja keine echten Genres sind, sondern nur so Folgesätze wie, das ist eine Zombie-Workplace-Comedy im Science-Fiction-Setting. Und daraus natürlich solche ganz seltsamen Sub-Genres entstehen. Aber ich kann mich, egal ob das jetzt über eine sprachliche ist, über einen Genreunterschied, über verschiedene andere Sachen, kann ich mich stärker auf das konzentrieren, was mich gerade interessiert.
Gerhard Meyer vom Seriencamp darüber, wie crazy genau Streaming-Anbieter euren Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Geschmack analysieren können und was sie dann daraus machen. Bei manch einer nicht englischsprachigen Serie stellt sich dann auf einmal auch eine Frage, die wir uns beim deutschen Fernsehen nie stellen müssen. Wie versteht denn das weltweite Publikum überhaupt diese weltweiten Geschichten? Also mal rein von der Tonspur her, zurück erstmal zur deutschen Serie Dark.
Ich will zu meinem Vater.
Wie heißt er denn?
Ulrich Nielsen.
Ulrich Nielsen? Der Ulrich Nielsen?
Arbeitet er denn nicht hier?
Nein. Und das wird er bestimmt auch nie.
Okay, also eine normale Szene mit normalen deutschen Namen. Ich habe alles verstanden.
Ja, das wird jetzt nochmal besonders amüsant, wenn du schaust, wie die Serie denn in den USA ausgespielt wird.
I'm looking for my dad.
What's his name then?
Ulrich Nielsen.
Ulrich Nielsen? The Ulrich Nielsen?
Well, he works here, doesn't he?
No. And I'm quite sure he never will.
Hat mir natürlich gut gefallen, Ulrich Nielsen.
Ich bin sehr zufrieden, dass ich die eine Stelle in der Serie gefunden habe, wo sie den Namen Ulrich Nielsen dreimal hintereinander sagen.
The Ulrich Nielsen.
Es ist für uns natürlich eine total lustige Situation, weil auf einmal passiert Synchro in die andere Richtung. Wir kennen das ja nur von Englisch auf Deutsch. Netflix-Produzentin Kelly Lugenbiel sagt, sie haben da bewusst mehrere Sprachen angeboten, damit auch möglichst viele Zuschauer was von der Serie haben.
Wir wollen es den Leuten einfach machen, die Serie zu schauen. Und deswegen gibt es Untertitel und Synchro. Und die Wahl liegt dann beim Zuschauer. Wir haben aber schon versucht, die Kunstform der Synchronisation auch ernst zu nehmen. Ich persönlich kenne Leute, die wechseln sogar hin und her, je nachdem, wo und wie sie gerade schauen. Mich freut einfach, wenn ihnen die Story gefällt.
Das Lustige ist, wir im deutschsprachigen Raum sind synchronisierte Filme ja gewöhnt. Synchro ist einfach ein bisschen Teil unserer Filmkultur. In Amerika ist das nicht so. Da kennen viele Synchronisationen, wenn dann aus alten Bruce Lee-Filmen, so Huha, und das ist meistens auch nicht besonders
nicht gut
gemacht, gewesen.
Nee.
Das heißt, Synchro hat ein bisschen ein Geschmäckle. Und dieses Klischee wird jetzt durch die Streaming-Anbieter vielleicht wieder ein Stück überwunden.
Es ist erstmal überraschend, weil mehr Amerikaner synchronisiert schauen, als man vorher gedacht hätte. Das ist cool, weil die Kunstform der Synchronisation bei uns ein bisschen ausgestorben war. Aber junge Zuschauer haben die alten Vorurteile nicht mehr und schauen die Sachen mit frischen Augen. Es gibt immer noch Leute, die synchronisiert gucken nicht mögen und das schlecht finden. Die schauen dann Untertitel. Aber nicht alle sind so voreingenommen.
Na, also, nicht nur wir Europäer können uns was von den Amerikanern abgucken, was Popkultur angeht, sondern auch die mal was von uns.
Wobei ich als echter Serien-Connoisseur meine Serien natürlich alle im Originalton schaue.
Wie jeder Snob in diesem Fall. Aber auch Haus des Geldes auf Spanisch, auf Espanol und so.
Sí, señora.
Aber für English-speaking peoples auf der Welt gibt es jetzt jedenfalls auch eine gute Möglichkeit, nicht englische Serien zu gucken, nämlich mit Synchronisation. Für uns ein alter Hut, aber in Amerika ein neuer Trend.
Wenn das schon immer so gewesen wäre, vielleicht hätte es schon in den 80ern einen TV-Hit aus anderen europäischen Ländern gegeben, als immer nur England, vielleicht eben auch aus Deutschland oder auch Spanien.
Ich glaube, es ist die größte Serie des Jahres, Haus des Geldes oder La Casa de Papel, wie der Spanier sagen würde. Und die gewollt oder nicht, die sorgt dafür, dass wir Spanien ein bisschen anders sehen und ein vielleicht ja ein bisschen geupdatetes Bild von Spanien kriegen. Also ich habe, glaube ich, tatsächlich noch nie zuvor eine spanische Serie gesehen.
Aber es wird vielleicht auch nicht die letzte sein. Gerade geht ja Elite ziemlich ab. Da sind sogar viele der gleichen Schauspieler dabei. Ja. Und Netflix baut gerade das erste Produktionsstudio in Europa auf, in der Nähe von Madrid. Also vielleicht erleben wir gerade die Geburt eines neuen Serienlands.
Ich heiße Tokio. Das heißt, als diese Geschichte anfing, hieß ich noch nicht so.
Halt! Keine Bewegung oder ich knall dich ab!
Wie hören sich für dich 2,4 Milliarden Euro an?
Mama, ich habe mir überlegt zu verreisen.
Haus des Geldes. Falls ihr diese Serie jetzt nicht gesehen habt, es geht darin um eine Gruppe von Kleinkriminellen, die den ultimativen Plan umsetzen, eine Banknotendruckerei in Madrid zu überfallen, damit sie sich dann alles Geld drucken können, was sie wollen. Und natürlich haben die Figuren alle ihre eigenen Geheimnisse und haben ja gerade schon gehört, die geben sich Codenamen wie Städte, also Tokio, Berlin und so weiter.
Und auch die Serie selbst hat ein kleines Geheimnis, nämlich das, was ihr auf Netflix gesehen habt, ist nicht, wie die Serie ursprünglich gemacht wurde fürs spanische Fernsehen, nämlich anfangs. Da lief das Ganze in 70-Minuten-Folgen. Dann kam Netflix an und meinte, hey, wir finden die Serie rockt und wir wollen sie gern ordentlich pushen, aber wir machen das nur, wenn wir sie umschneiden. Das heißt, es gibt mehr Folgen, aber dafür sind die so 40 bis 50 Minuten lang, wie wir das eben eher gewöhnt sind. Mhm. Also schon bevor sie erfolgreich wurde, hat die Serie eine ziemlich ungewöhnliche Geschichte hinter sich. Und als ich mit einem der Autoren der Serie geredet habe, Javier Gómez, habe ich ihn genau darauf angesprochen.
Parece que en España se emitieron cosas Es ist nicht so, dass in Spanien Szenen gezeigt wurden, die dann für Netflix rausgeschnitten wurden. Es ist das gleiche Material, nur anders zusammengesetzt. Und ich glaube, das hat geholfen. Das 50-Minuten-Format ist einfach besser. Vor allem für eine Serie, die so süchtig macht. Soweit wir wissen, haben die Leute immer sehr viele Folgen von uns auf einmal geschaut, als Marathon. Und da hilft das Format. Es ist so simpel, aber wenn du nachts mit deinem Partner rumhängst und eine Serie guckst, sagst du viel eher, ach, gucken wir noch eine, wenn sie nur 50 Minuten lang ist. Bei 70 denkst du dir eher, uff.
Da hat er völlig recht. Also die Dreiviertelstunde Länge, die ist tatsächlich angenehmer. Wobei natürlich dann auch fies.
Fies, ja.
Weil eine Dreiviertelstunde weniger schlafen ist ja tatsächlich auch ganz schön anstrengend. Aber es lässt sich so leicht rechtfertigen.
Eben, wären 70 Minuten, dann hätte man vielleicht doch ein bisschen Restwürde übrig und würde ins Bett gehen.
Und aber, Vernunft, ja.
Ja, nee. Mhm. Aber also deswegen, man denkt, das wäre so universell, aber das ist es gar nicht. Also 70-Minuten-Folgen sind in Spanien überhaupt nicht ungewöhnlich. Aber damit das Ding auch international steil gehen konnte, musste man ein bisschen nachjustieren. Zumindest was das Format angeht. Ich habe Javier deswegen auch gefragt, ist Haus des Geldes denn jetzt trotzdem eine wirklich spanische Serie?
Ich denke schon, dass es eine sehr spanische Serie ist. Jeder Autor schreibt, was er oder sie kennt und authentisch darstellen kann. Und wir sind eben Spanier. Das merkt man an den Charakteren, die wir erschaffen haben, an der Art, wie sie reagieren und wie sie sprechen. Sie klingen wie Spanier, sie bewegen sich wie Spanier und sie sind von Dingen genervt, die Spanier nerven.
Was ist denn so ein typisch spanisches Ding?
Eine Sache, da bin ich nicht ganz sicher, ob das Absicht war, aber eine der Hauptfiguren wohnt zum Beispiel mit Anfang 40 immer noch bei ihrer Mutter. Dafür gibt es in der Serie Gründe, aber trotzdem, es findet nie jemand komisch.
Was man jetzt bei uns schon
eher, ja,
seltsam
genau.
Fände. Ja.
Und wenn man sich aber die Statistiken anguckt, das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, gibt es in Spanien einfach viel mehr jüngere Leute, die noch bei ihren Eltern leben, als bei uns. Klar, mit 40 ist man trotzdem ein bisschen aus dem Mainstream gefallen, aber es kommt schon eher vor.
Vielleicht hätten sie das also anders gemacht, wenn sie sofort an internationales Publikum gedacht hätten.
Vielleicht, ja. Aber für Javier und seine Kollegen war auch von Anfang an klar, es wird eine spanische Show für Spanier. Schließlich haben sie ja anfangs auch nur fürs spanische Fernsehen produziert. Wie die wohl ausgesehen hätte, wenn sie woanders entstanden wäre?
Sie wäre natürlich anders. Nicht nur in den Vereinigten Staaten, auch in den anderen Ländern hätten sie ein anderes La Casa de Papel gemacht. Unsere Version ist sehr emotional, vor allem mit Blick auf die Charaktere. Und das bleibt bei den Leuten hängen. Hätten wir das Budget einer US-Produktion gehabt, hätten wir vielleicht mehr Action reingebracht. Aber stattdessen haben wir uns auf eine emotionale Perspektive konzentriert. Die Leute verstehen die Figuren. Sie verstehen Tokio, sie verstehen Moskau, sie fiebern mit ihnen mit. Das erzählen uns jedenfalls immer alle.
Das hatten wir ja vorher eigentlich schon gehört, ne? Am Ende zählen nur die Charaktere, wenn es darum geht, ob ich die Serie gut finde oder nicht.
Hm, aber ein Setting, was man nicht so oft hat, bringt nochmal einen gewissen Wiedererkennungswert zusätzlich dazu. Und dann verbindet man das Land auch mit der Serie und andersrum. Haus des Geldes hat angefangen als eine sehr persönliche Geschichte. Und diese Geschichte ist jetzt ziemlich weit um die Welt getravelt und hat ihre spanischen Stimmen überall verteilt.
Ich muss an diese Storys von ganz normalen Leuten denken, die auf einmal versehentlich ein Meme werden. Das ist mein absoluter Albtraum, dass mir das mal passiert.
Dieser Walmart-Trompeten.
Ja, genau. Fürchterlich. Und auf einmal wird man auf der ganzen Welt erkannt. Und irgendwie klingt die Story von der Serie Haus des Geldes auch ein bisschen so, oder? Ein paar Spanier machen eine kleine Serie und plötzlich wird die auf der ganzen Welt angeguckt.
Absolut. Es ist ein riesiger Überraschungserfolg. Das wissen natürlich auch die Macher, darunter der Autor Javier Gómez.
Bueno, yo creo que... Wir haben uns das selber oft gefragt. Wo kommt der Erfolg her? Immerhin drehen wir gerade eine neue Staffel. Deswegen wollen wir natürlich wissen, was uns so groß gemacht hat. Und wir haben festgestellt, die Serie macht den Leuten einfach Spaß. Auf einmal taucht die Dalí-Maske überall auf oder andere Elemente aus La Casa de Papel. Die Serie hat eine Art Erkennungssymbol, wie eine Flagge oder ein Wappen, eine Uniform. Sie ist ikonisch. Und dann die Geschichte. Ich glaube, viele Menschen können sich mit diesen winzigen Figuren identifizieren, die etwas so Großem begegnen müssen.
Das ist, glaube ich, so eine Wechselwirkung. Die Serie macht Dinge berühmt und diese berühmten Dinge machen dann wieder die Serie berühmt. Also zum Beispiel Bella Ciao und diese ganzen roten Overalls und die Dalí-Masken, von denen er geredet hat.
Und die Location zum Beispiel, die Banknotendruckerei.
Ganz genau die. Da hat sich ein richtiger Haus des Geldes Tourismus entwickelt.
Es passieren ein paar schöne Sachen mittlerweile. Die Schauplätze von La Casa de Papel sind Touristenattraktionen geworden. Vor allem das Gebäude, das die Banknotendruckerei darstellt. Die Touristen gehen jetzt extra dahin, um es zu fotografieren.
Jetzt wird sogar das Gebäude ein Star.
Ja, aber weißt du, wer kein Star ist? Javier Gómez.
Ja, immer die Autoren.
Deswegen reden wir auch mit ihm. Nein, er ist als Autor natürlich für diesen Welthit mitverantwortlich, aber trotzdem weiß niemand, wer er ist, wie das halt so ist.
Aber eigentlich ideal.
Er hat sich auch extra gefreut, mit uns darüber sprechen zu können. Er wird jetzt nicht jeden Tag zu irgendeiner neuen Konferenz nach New York geflogen, obwohl er irgendwie ein Star ist. Aber manchmal kommt es trotzdem zu lustigen Situationen.
Ich saß neulich im Flugzeug mit zwei kolumbianischen Ärzten, einem Paar. Wir sind ins Gespräch gekommen und sie meinten, es gibt eine Sache, die wir besonders an Spanien mögen. Ich fragte, was? Und sie sagten, La Casa de Papel. Das ist lustig, meinte ich. Ich habe dafür geschrieben. Die Leute verbinden das Land einfach damit. Wie wenn du mir Baltimore sagst und ich denke, The Wire.
Habe ich mal die The Wire Tour gemacht durch Baltimore. War enttäuschend.
Bist du nicht erschossen worden?
Ich bin offenbar immer noch hier und Stringer Bell hat mich nicht geheiratet. Also es ist nichts Schönes passiert. Haus des Geldes als Erkennungszeichen für Spanien, darüber wollten wir sprechen. In dem Fall hat die Serie dem Land dann halt gleich ein paar Wahrzeichen geschenkt. Vergiss die Paläste von Madrid, geh zur Banknotendruckerei. Mhm. Vielleicht eine neue Idee für Tourismusbehörden weltweit, oder? Einfach eine geile Serie produzieren und schon kommen die Leute und stehen alle im Wald von Hessen oder so.
Ist ja auch schon passiert mit Game of Thrones zum Beispiel.
Du buchst gerade einen Regionalexpress nach Westeros oder was?
Nee, aber guck dir zum Beispiel Dubrovnik an. Eine kleine Stadt in Kroatien, die weltberühmt geworden ist dafür, dass King's Landing
da gedreht, ne?
Das genau, ist der Drehort, dass da, ist, ja, da gedreht wird. Mittlerweile kommen so viele Touristen nach Dubrovnik, dass die Stadt neulich Maßnahmen gegen Touristen angekündigt hat. Also sie wollen die Passagieranzahl bei Touribooten begrenzen und so Kram.
Noch eine Sache, die sich dank unserer neuen globalen Serienwelt verändert. Wir müssen jetzt nicht mehr New York-Touren machen wegen unserer Lieblingsserien und dann vergeblich diesen Central Park oder so suchen oder im Central Park nach dem Friends-Brunnen und so. Muss man alles
der
nicht machen.
Der irgendwo in Kalifornien steht,
ja,
oder so.
Ja, das ist die triste Wahrheit, wie so oft. Sie können uns natürlich auch woanders hinschicken, wo wir sonst nicht hingekommen wären, unsere Serien. Früher sind nämlich Serien von dort gekommen, wo es ja eh cool war und haben einfach das kosmopolite Image mit übernommen. Aber jetzt machen Serienorte erst cool und prägen unsere Vorstellung davon. Gregor, gibt es denn eigentlich Länder, die dabei auch wichtig sind, die wir bisher unterschlagen haben?
Jawohl, die gibt's. Wir sollten nicht vergessen, wir sehen das Ganze ja durch ein ziemlich westliches Prisma. Also Länder, die in Deutschland gerade in sind, sind es anderswo vielleicht nicht und andersrum auch. Hier ist Gerhard Meyer vom Seriencamp.
Also zum Beispiel die Türkei exportiert unheimlich viele Serien. Das Volumen von Serien, die in Philippinen, Indonesien, Südamerika, im gesamten Mittleren und Nahen Osten aus der Türkei stammen, ist um ein Vielfaches höher als das, was jemals an US-Serien dort gezeigt wird.
Also Sachen aus der Türkei, ich habe da auch schon mal, sind es diese 2 Stunden langen Folgen, die dann immer in den YouTube-Trends landen?
Irre lang,
Wahnsinn,
und anscheinend aber irre gut, weil es wird absolut geguckt. Wir haben vorhin schon drüber geredet, sogar 70-Minuten-Folgen sind für uns eigentlich zu lang, aber in der Türkei ist man einfach anders drauf. Andere Kultur heißt auch anderes Format und das kommt auch richtig gut an. Diese Serien sind in vielen Ländern sackerfolgreich.
Speziell sowas, wir waren letztes Jahr auf den Philippinen und du siehst auf den Philippinen, schaltest du nachmittags den Fernseher ein, der läuft zuerst eine türkische Soap, so eine historische Dramaserie, 2 Stunden lang und danach läuft das philippinische Remake von dieser Serie und das sind auch Sehgewohnheiten und Erzählgewohnheiten, die sich doch sehr von dem unterscheiden, was wir auf, egal ob linearem TV oder Streaming-Service, uns abends anschauen, wenn wir uns hinsetzen.
Ja, ganz gut zur Erinnerung. Wir reden natürlich hier über internationale Serien aus deutscher Sicht. Gregor, wir sind jetzt alle möglichen Aspekte durchgegangen, warum unsere neue Serienwelt so cool international ist.
Yo.
Aber machst du dir nicht auch vielleicht Sorgen, dass dann bald alles eher gleich ausguckt, weil alles irgendwie so glatt gebügelt wird? Ich meine, Netflix hat ja jetzt schon damit angefangen, Haus des Geldes umzuschneiden, damit es ins Netflix-Format passt.
Ja.
Und all diese Serien auf der ganzen Welt, die laufen über die gleichen Produzenten. Damit sie weltweit erfolgreich sein können, ist das nicht auch ein Risiko?
Ja, also internationale Serien sollen einerseits zwar möglichst spezifisch sein, aber Netflix will ja, dass nicht nur Leute aus dem Land, wo es herkommt, was damit anfangen können. Allein was die Konventionen angeht, die man so gewöhnt ist. Ich habe Gerhard Meyer vom Seriencamp gefragt, müssen wir denn Angst haben, dass alles so einen Einheitslook bekommt?
Einheitslook gibt es für mich immer bestimmte Trends. Also man hat genau gesehen, wie dieser Trend des Nordic Noir, der damals mit Brönn, also The Bridge, aufkam, mit The Killing, wie das dazu geführt hat, dass auf einmal vieles, was aus den skandinavischen, nordischen Ländern kam, so einen bestimmten Look hatte, wie das sich in viel Crime-Serien eingenistet hat als so eine bestimmte Art von Look. Ich glaube, dass das Gleiche immer noch gilt für viele Sachen, die aus dem Sitcom, aus dem Comedy-Bereich kommen, dass da so einen sehr einheitlichen Look gibt. Aber ich glaube, das sind so Trends und Tendenzen, die immer mal wieder kommen und gehen.
Der Sitcom-Look ist ein ganz besonders schöner, ja, finde ich. Sehr etabliert. Ein riesiges Apartment wie in so einer Schuhbox und alles ist gut beleuchtet und die Lacher natürlich im Hintergrund. Kennt jeder.
Ja, die Gefahr ist eben, bald kennt jeder alles. Es gibt jetzt halt einfach schon so unglaublich fucking viele Serien und irgendwann ist es da einfach schwer, noch was Neues zu machen. Produzent Oliver Berben sieht da auch schon einen Trend und es macht ihn nicht ganz glücklich.
Ja, das findet schon statt, das merkt man auch. Also ich finde, dass man gerade auch von den amerikanischen Produktionen sehen kann, dass die sich annähern in Erzählformen und auch in Erzählweisen. Die Homogenisierung des Ganzen hat natürlich auch damit zu tun, dass einfach extrem viel produziert wird in allen Bereichen und jedes Land, jeder Streamer für sich selber das ultimative Neue sucht.
Das klingt jetzt aber erstmal paradox, oder? Das Neue suchen und deswegen ausgucken wie das Alte.
Ja, aber man muss bedenken, TV-Serien sind mittlerweile einfach ein Riesenmarkt und weißt du, was auch ein Riesenmarkt ist? Superheldenfilme. Und wenn man jetzt nicht gerade ein Fan ist, dann wird man es schwer haben, einen Captain America-Film rein optisch von einem Iron Man-Film zu unterscheiden.
Was?
Das heißt, das Publikum ist ab einem gewissen Punkt einfach bestimmte Standards gewöhnt. Und genau das macht es dann schwerer, die aufzubrechen und was Neues zu machen. Genau deshalb kann es sich aber auch lohnen, vielfältigere Serien zu machen, zum Beispiel an anderen Orten, worüber wir die ganze Zeit sprechen, und so die Gleichförmigkeit zumindest ein bisschen einzudämmen. Dazu Oliver Berben.
Das Schöne an dem Streaming und an der Internationalität war ja, dass das erstmal keine Rolle gespielt hat, sondern dass man erstmal völlig frei von irgendwelchen Konventionen starke, teilweise auch extrem politisch unkorrekte Charaktere und Persönlichkeiten erzählen konnte. Es ist sehr wichtig, dass man sich das erhält. Und ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird.
Hoffen wir auf jeden Fall, dass es weiterhin genug Möglichkeiten gibt für bekloppte Serienmacher, sich ordentlich auszutoben und dass da nicht irgendwie ein langweiliger Einheitsbrei rauskommt. Zeit für ein Fazit. Wir haben ja am Anfang gefragt, was verändert sich gerade in der Serienwelt und wie verändern wir uns als Zuschauer dadurch mit? Also, was meinst du, Gregor?
Also machen wir eins nach dem anderen. Erstmal, Streaming ist das neue Fernsehen. Kann man, finde ich, durchaus sagen. Netflix, Amazon und bald eben auch Apple und Disney sind sowas wie die neuen Fernsehsender.
Yep, stimmt.
Und sie machen irre viele Serien und auch irre viele gute neue Serien. Zu viele eigentlich. Ich bin ein riesen Serienfan und ich komme auch mittlerweile null mit. Ich finde, es braucht so eine Art Befreiungsschlag, damit nicht alles langweilig wird. Und der könnte sein, vielfältigere Serien. Serien, die wir noch nicht so gesehen haben. Und da sind Serien aus Ländern, die wir nicht ständig im Fernsehen oder Kino sehen, einfach eine tolle Möglichkeit, Geschichten zu erzählen, die wir noch nicht kennen. Oder zumindest in einem anderen Kontext, mit einem anderen Look und so weiter.
Und wie schaut's mit uns Zuschauern aus?
Also Serien gucken ist halt auch nicht mehr so wie früher. Ich weiß nicht, ob bei dir auch so ist, aber ich merke, ich kann mich heute nicht mehr so gut über Serien mit Freunden unterhalten wie früher.
Ja, klar.
Dieses Ding von wegen eine neue Folge pro Woche und man unterhält sich drüber, ist eigentlich vorbei.
Nee, der guckt schon wieder was anderes.
Genau. Und ja, sobald man irgendwie was anspricht, halt, na, da bin ich noch nicht und der andere ist vielleicht schon bei der nächsten Staffel und jeder kommt durcheinander. Also Serien gucken wird immer mehr zu was, was man für sich alleine macht oder zumindest mit einem Partner zusammen. Und deswegen gibt es für Produzenten eigentlich auch weniger Gründe, Mainstream-Serien zu machen, die allen gefallen müssen, weil es ja sowieso nicht alle gucken werden. Ich kann mir mit ein oder zwei Abos ein super individuelles und auch super High-Quality-Serienprogramm zusammenstellen, was mir nie ausgeht und wo ich auch was Neues dabei kennenlernen kann. Da wäre es doch schade, wenn ich nicht auch ein paar Geschichten aus Ecken der Welt mit drin habe, über die ich vielleicht sonst nicht so viel weiß. Dann habe ich auch was davon, wenn ich schon nicht mit meinen Kumpels drüber rede. reden kann.
Das stimmt tatsächlich. Du sprichst da was Wahres an. Ich habe auch das Gefühl, diese Pflichtserien von früher, die gibt es halt irgendwie nicht mehr, oder? Also man verpasst auch so oder so unglaublich viel gutes Zeug. Da muss man Abstriche machen, muss sich entspannen. Also sonst dreht man völlig durch, wenn man versucht, alles zu gucken. Und die letzte große Serie, auf die sich wahrscheinlich alle einigen konnten und ja noch gerade so können, ist Game of Thrones, oder?
Genau, und nächstes Jahr dann vorbei. Müssen wir schauen, wie es dann ist. Game of Thrones ist aber halt auch so eine Event-Serie und eine der besten Serien der Welt. Und es passiert jede Woche der heftigste Shit. Das finde ich einen wichtigen Aspekt, weil bei vielen Serien ist es bei mir so, ich merke nach ein paar Minuten schon, dass ich mein Handy schon in der Hand habe.
Weil du verroht bist von Game of Thrones, weil du wartest, warum lebt der noch?
Warum ist noch kein Kopf weg? Das ist natürlich einerseits mein Fehler, aber andererseits ist das auch einfach, wie unsere digitale Welt funktioniert. Also alle battlen sich irgendwie um meine Aufmerksamkeit und da finde ich Serien, die mich so packen, dass ich nur dahin gucke und nicht abgelenkt werde, das sind die besten. Und das kann eben auch manchmal nur gutes Storytelling sein und da müssen nicht unbedingt Köpfe weg.
Aber es kann natürlich jetzt nicht jede Serie das aller Top-Storytelling haben und dann noch einen Haufen Drachen, damit du ja nicht abgelenkt wirst.
Nein, aber sowas wie Sense8 zum Beispiel ist auch eine sehr gute Serie, die braucht das gar nicht. Die spielt überall auf der Welt, ist auch sehr international, hat ein tolles Storytelling, viel Abwechslung, zeigt mir auch Dinge, die ich noch nie vorher gesehen habe. Und da kann ich dann den Blick auch nicht abwenden. Ich finde, Serienmacher auf der ganzen Welt sollten ihre Locations ausnutzen. Zeigt mir weirdes Zeug, was ich noch nicht kenne und ihr gewinnt den Kampf gegen Candy Crush schon irgendwie. Wie ein Polizeirevier an der US-Ostküste aussieht, das weiß ich mittlerweile. Ja. Also please, gib mir was Frisches. Und das geht auch, man sieht's ja. Das ist das Tolle daran, dass Serien heute weltweit geguckt werden.
Und jetzt, wo du sagst, ich hätte auch nichts gegen eine Serie über Drachen in einem spanischen Polizeirevier.
Mhm.
Können wir uns darauf einigen?
Nur, wenn der Drache untertitelt ist und nicht synchronisiert. Ich bin ja immer noch Serienkonnoisseur.
Das war das stets kundige Puls-Spezial Worldwide Binging, wie Serien das Image von Ländern formen. Und ich bin Christina Wolf.
Ich bin Gregor Schmalzried.
Und mehr Serien-Action gibt's dieses Jahr auf dem Seriencamp in München vom 9. bis zum 11. November.
Die Sendung wurde produziert von Simon Glaser, Viktor Weresch und Christoph Tampe. Mitgewirkt haben außerdem Nina Lenz und Julian Wenzel.
Redaktionell betreut wurde die Sendung von Katja Engelhardt. Wir sagen Tschüss und reiten auf Drachen davon. Ansonsten wär's Quatsch.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch Puls Spezial. Ach du liebes Business, was die Zukunft mit unserer Arbeit anstellt.
Ja, es gibt die Horrorvision und es gibt eine ganz positive Vision. Und wir sollten vieles dafür tun, damit die positive Vision eintritt.
Arbeit ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Jobs werden automatisiert, optimiert, digitalisiert.
Was sich allein innerhalb von 10 Jahren in der Vergangenheit jetzt schon entwickelt hat, das hätte sich auch kaum jemand träumen lassen.
Puls zeigt euch jetzt schon die ersten Entwicklungen und fragt, was der Arbeitsplatz von morgen für die Ausbildung von heute bedeutet.
Freut euch, öffnet euch und schaut einfach, wie spannend das Ganze ist.
Ach du liebes Business, was die Zukunft mit unserer Arbeit anstellt.
Puls Spezial und alle anderen Puls Podcasts findet ihr auf deinpuls.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Puls.